Warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
6:0 gewinnt unsere Borussia aus Mönchengladbach bei Schachtar Donetsk in Kiew gegen eine Mannschaft, die zuvor unter anderem gegen Real Madrid gewonnen hat. Also die Gruppe bleibt vogelwild. Das 6:0 wird so ein bisschen natürlich in den Schatten gesetzt durch die US-Präsidentschaftswahl, die zum Zeitpunkt der Aufnahme am Mittag des 4.11. immer noch on track ist, wo noch kein Sieger feststeht. Ich bin Kevin Schulte hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast, und ich begrüße natürlich erstmal Fabian. Grüß dich.
Ja, grüß dich, Kevin. Ja, da sind wir alle froh, dass Borussia das gestern klarer gestalten konnten als die Wähler und Wählerinnen in den USA ihre Präsidentschaftswahl. Borussia liefert ein famoses Spiel ab. Ich bin fast geneigt dazu, direkt die Note zu verteilen zu wollen für das Spiel. Das war natürlich eine ganz herausragende Leistung. Vielleicht eine der, wenn nicht vielleicht auch die beste Leistung Borussias, die man so je gesehen hat. Man weiß ja wirklich gar nicht, was man kritisieren soll.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist eine 1+. Wann soll man eine 1+ verteilen, wenn nicht nach diesem Auftritt? Je gesehen, weiß ich jetzt nicht, weil wir sind jetzt auch keine Kinder der 70er, aber ich würde sagen, so für unsere Generation, 90er Jahre Gladbach-Fans, die dann so in den Nullerjahren dann wirklich zum ersten Mal auch im Stadion waren, also das ist das beste Spiel vielleicht gewesen, gerade weil man auch den Gegner natürlich mit in die Losung reinnehmen muss und das ja auch keine Blinden sind. Wir werden darüber sprechen ausführlich und wir sind nicht alleine, denn wir haben einen Gast heute, einen Gast, der direkt in Kiew sitzt und dort zugeschaltet ist, Dennis Trubetskoy. Grüß dich.
Hallo Kevin, hallo Fabian.
Ja, danke, dass du dabei bist. Du wolltest eigentlich auch ins Stadion gehen, aber das hat dann kurzfristig aufgrund einer Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht geklappt, ist richtig, ne?
Genau, das ist ja der Fall. Also ich war jetzt eigentlich bei 2 Spielen im Kiewer Olympische Stadion, seitdem die ganze Corona-Sache losgegangen ist, unter anderem auch beim Spiel Ukraine-Deutschland. Und ich fand das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich relativ sicher. Also ich weiß nicht, ob das wirklich für alle sicher war. Also es gibt natürlich irgendwie Fans, die sich miteinander sammeln oder auch die Fans, die nach dem Spiel auch einen Schnaps trinken wollen zusammen. Aber für mich persönlich habe ich halt das Konzept, wie das hier umgesetzt wurde, dass man quasi nur einen Sitz in der Reihe besitzen durfte. Das fand ich eigentlich für mich persönlich relativ sicher. Und ich wollte eigentlich auch hingehen und habe auch die Tickets gekauft, aber dann kam quasi wegen der relativ schlechten Zeilen hierzulande doch am Sonntagabend die Entscheidung, dass das Spiel ohne Zuschauer stattfindet. Wie gesagt, ein bisschen schade, weil ich das Konzept hier eigentlich, wie gesagt, relativ okay finde. Also die gesamte Lage, die gesamte Corona-Lage in der Ukraine ist wirklich nicht zufriedenstellend. Aber für mich hätte ich das Risiko gerne genommen. Aber ja, also erstmal auf jeden Fall Glückwunsch zu diesem Sieg. Und im Nachhinein muss man wahrscheinlich sagen, ja, es ist vielleicht sogar gut gewesen, dass ich nicht da war.
Ja, danke erstmal. Also die Glückwünsche nehmen wir natürlich sehr gerne an. Es war ja auch ein wichtiger Sieg in dieser sehr umkämpften und vielleicht überraschend engen Gruppe. Schachtar ist ja, wie schon erwähnt, durch den Sieg gegen Real und durch das Unentschieden gegen Inter Mailand echt gut positioniert gewesen. Ist es auch immer noch. Jetzt gewinnen wir das Spiel 6:0 und wenn man das Spiel nicht gesehen hätte, dann muss man sich ja wirklich mit den Augen reiben, wie das denn möglich war. Fabian, vielleicht so deine ersten Worte zu diesem Auftritt im Gesamten betrachtet. Woran lag es, dass wir Schachtar wirklich abgeschossen haben?
Ja, das lag zum einen daran, es gab natürlich wieder die 3 Wechsel, die fast selbsterklärend sind im Vergleich zum letzten Spiel, um da kurz nochmal drauf einzugehen. Lars Stindl, Tikis Thüram und Christoph Kramer zurück in die Mannschaft. Dadurch war dann auch im Mittelfeld die nötige Frische irgendwie auf dem Platz. Das Gefühl hatte man schon. Und ansonsten muss man sagen, dass Borussia von der ersten Sekunde an fokussiert war, konzentriert, ein unglaublich gutes Pressing gespielt hat, Schachtar ja immer wieder unter Druck gesetzt hat. Sie konnten dann keine Luft zum Atmen. Ansonsten hat bei Borussia auch wirklich fast alles funktioniert. Die lange Diagonalbälle, die genau ankamen, die auch schnelle Kombinationen, die von wenig Ballverlusten geprägt waren und immer wieder zu Abschlusschancen geführt haben. Und alles in allem einfach ein Spiel, in dem viele Automatismen gegriffen haben, in dem die Ideen des Trainerteams perfekt funktioniert haben. Und das war dann so ein Tag, da muss man sagen, das war vielleicht der Sahnetag von Borussia, wohingegen Schacht ja auch einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Die haben nicht wirklich ins Spiel gefunden. Und dann stand es plötzlich schon 2-0, irgendwann 3-0 und sie haben sich ein bisschen umgeschaut und waren so ein bisschen ratlos, woran es denn eigentlich liegt. Und bevor sie dann wirklich nochmal auferstehen konnten, hat Borussia dann auch den Sack zugemacht in einer unglaublich starken Art und Weise. Und das waren am Ende viele Faktoren, die dafür sprechen, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Man konnte nicht damit rechnen, aber es war ein Wahnsinnsauftritt von Borussia.
Ja, das war auf jeden Fall eine Partie, die du echt nur alle 10 Jahre spielst, wenn überhaupt, gerade gegen so einen Gegner, wo dann auch eben vom Timing her alles klappt. Ich meine, mit der ersten Chance in Führung zu gehen, auswärts, ist grundsätzlich gut. Und dann hast du etwas Glück bei dem Schuss von Chris Kramer, der abgefälscht wird und dadurch eben nicht zu einem Kullerball in die Hände des Torwarts gerät, sondern zu einem unhaltbaren Ding zum 2-0. Dann haut Player eine Fackel ins Netz. Und dann gab es ja diese eine Szene, wo Schacht über deren rechte Offensivseite dann in den Strafraum eindrang, Sommer aber letztendlich getroffen wird am Fuß, dadurch gibt es nur Ecke, kein 1-3 und wenig später fällt das 4-0 dann nach einem Eckball. Also war alles dabei. Dennis, was würdest du sagen, warum konnte Donetsk von Anfang an irgendwie so die eigene spielerische Qualität so gar nicht auf den Platz bringen?
Also man muss hier wahrscheinlich wirklich am Anfang ziemlich deutlich erwähnen, dass das wahrscheinlich das schlechteste Spiel von Schachtar unter diesem Trainer, unter dem relativ unbekannten Portugiesen Castro, der seit der letzten Saison die Mannschaft trainiert war. Also ganz, ganz eindeutig. Wobei man auch sagen muss, das hat mich relativ stark auch an das Europa League Halbfinale gegen Inter Mailand erinnert. Weil also wenn es bei dieser Mannschaft mal nicht richtig läuft, dann kann es relativ schnell zu einer Katastrophe kommen. Aber dazu muss man aber wirklich auch ziemlich deutlich sagen, dass ich für die Zusammensetzung der Mannschaft, die Castro ja entschieden hat für dieses Spiel, da habe ich ehrlich gesagt ziemlich großen Respekt, weil also euch ist wahrscheinlich bekannt, also ich habe so ein bisschen angehört, was ihr im letzten Podcast so ein bisschen diskutiert habt, dass Schachtar die letzten Wochen stark mit Corona-Pandemie kämpfte. Also es gab 8 Spieler, die ausgefallen sind deswegen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der, glaube ich, die Leistung gegen Real und Inter so ein bisschen auch nach oben schiebt, weil es nicht unbedingt die A11 war, die gegen diese beiden Mannschaften gespielt hat. Und da muss man wirklich sagen, also Castro ohne genommen genau das Team behalten, das auch gegen Real und Inter gespielt hat, obwohl einige Schlüsselspieler, wie zum Beispiel der wichtige Mittelfeldspieler Taras Stepanenka, obwohl sie wirklich schon bereit waren zu spielen. Und da habe ich tatsächlich ziemlich viel Respekt, aber das war wahrscheinlich auch die Fehleinschätzung, weil so ein Stepanenko, das ist wahrscheinlich genau der Spieler, der Gersten gefällt hat. Also auf jeden Fall, also die Art und Weise, wie jetzt in dieser Konstellation die Defensive bei Schachtar aussieht, die ist nicht optimal. Nicht jeder Brasilianer, der da vorne mitspielt, ist auch jetzt der Stammspieler. Da muss man auch sagen, also ich glaube, Schachtar hatte jetzt im gesamten Spiel nur einen richtigen Torschuss und das ist auch relativ enttäuschend, aber in erster Linie hat es einfach defensiv überhaupt nicht geklappt und ich würde mal sagen, das hat auch ziemlich stark mit der Leistung von Maicon im defensiven Mittelfeld zu tun. Und das war schon ausgerechnet dort eine Katastrophe. Und dann eben der Punkt, also diese Mannschaft unter Castro ist einfach nicht in der Lage, ein Spiel richtig zu drehen. Und das haben wir jetzt nochmal gesehen. Also wenn es läuft, dann läuft es. Also, aber wenn es nicht läuft, dann kommt mal auch ein 0-6 zusammen. Aber wie gesagt, um das Ganze jetzt kurz abzuschließen, das Castro Karlsruhe jetzt nach diesen zwei erfolgreichen Spielen relativ deutlich auf die Jugend setzt. Das ist eigentlich bemerkenswert und ich würde mir wünschen, dass es für Schachtar auch so weitergeht und dass man sich von diesem Kurs auch durch dieses Ergebnis nicht wirklich abschreckt. Aber natürlich muss man einiges da verändern, klar.
Ja, absolut, nach einem 0-6, vor allen Dingen, wenn du da eben in die Partie gehst als Tabellenführer der Gruppe, der ja 4 Punkte mitgenommen hat gegen sehr starke Gegner. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, und da deckt sich meine Einschätzung mit deiner, Stepanenko, das ist ja schon ein Name auch, der jetzt deutschen Zuschauern vielleicht ein Begriff sein kann, weil er ja auch, glaube ich, schon lange da spielt, weil er in der ukrainischen Nationalmannschaft auch lange zumindest ein Fixpunkt war. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch ist. Aber ich hatte ich hatte nämlich auch genau das Gefühl, dass irgendwie in der Zentrale, da konnten unsere Spieler schalten und walten, wie sie wollten. Also ein Chris Kramer, der hatte da Narrenfreiheiten. Das ist ja selbst eigentlich jemand, der auch dann mal für das taktische Foul zuständig ist oder um irgendwie einen entstehenden Konter noch rechtzeitig abzulaufen und so. Aber der hat sich so sehr in die Offensive einbinden können. Und auch Jonas Hofmann konnte schalten und walten, wie er wollte. Flo Neuhaus sowieso, der da auch wunderbare Aktionen hatte. Fabian, hast du das auch so gesehen, dass wir da einfach machen konnten, was wir wollten, gerade so in den ersten 45 Minuten, als wir dann ja auch das Spiel schon vorentschieden haben?
Ja, das zum einen und zum anderen, du hast es ja auch gerade, was du gerade kurz angesprochen hast, dieses gefühlte Übergewicht, was ja de facto gar nicht da war, aber es war nur gefühlt da, weil Borussia einfach physisch viel, viel stärker war. Chris Kramer, der immer wieder auch bis in die ganz vorderste Linie gegangen ist, um vorne die Verteidiger zu attackieren. Das war schon bemerkenswert und das war bemerkenswert stark. Da hat vielleicht auch diese junge Mannschaft von Schachtar dann auch so ein bisschen Respekt gehabt, vielleicht in den ersten Minuten, weil Borussia ganz klar, und das war auch im Spiel offensichtlich, die physisch stärkere Mannschaft in diesem Spiel war. Und da hatte Borussia dann eben Vorteile, die Schachtar nicht ausnutzen konnte, obwohl sie, ja, vielleicht war sie technisch die bessere Mannschaft, die da auf dem Platz war. Das konnten sie aber zu keiner Phase des Spiels auch nur ansatzweise auf den Platz bringen oder zeigen. Und spannend, das war auf jeden Fall spannend zu sehen. Und wie Borussia das dann am Ende gespielt hat, ja, brauchen wir ja nicht weiter drüber reden. Das war hochverdient.
Ja, und jetzt?
Ich würde vielleicht aus Donetsker Sicht noch ganz kurz sagen, dass auch gewisse Personalfehler da natürlich eine gewisse Rolle gespielt haben. Also dass Castro da natürlich jetzt keinen besonderen Ausfall zum Beispiel im Zentrum der Defensivlinie hatte. Und da hast du einen Bondi, der eigentlich relativ okay spielt, aber im Grunde genommen 2 wichtige Fehler macht. Und dann hast du einen Reservetorhüter Trubin, der gegen Real und Inter wirklich gut gespielt hat und hier eigentlich keine groben Fehler gemacht hat, aber eben nichts gehalten hat. Das sind natürlich auch Dinge, also wenn es nicht zusammenpasst, dann passt es eben im negativen Sinne zusammen.
Ja, absolut. Also das fiel natürlich auf und ich glaube, das war dann auch vielleicht so ein bisschen der Unerfahrenheit geschuldet, dass man natürlich dann eh schon verunsichert ist, wenn man sehr früh in Rückstand gerät, auch unerwartet in Rückstand gerät. Und ja, das hat sich irgendwie dann durch die kompletten 90 Minuten gezeigt. Also Bonda, wo du ihn gerade ansprichst, der hat gefühlt auch keinen Ball mehr richtig annehmen können. Also da war immer Druck drauf, hat häufig dann Ball verloren und dann, ich glaube, das 5-0 war es ja dann auch, wo Trubin im Prinzip da direkt das Tor einleitete durch diesen völlig verkorksten Abschlag. Genau. Bevor wir vielleicht noch so ein bisschen über Schachtar Donetsk allgemein sprechen, über die besondere Situation des Vereins, weil auch das gestern, wir haben es hier bei DAZN geguckt, überhaupt gar kein Thema war, weil das auch generell in den deutschen Medien irgendwie nicht so richtig thematisiert worden ist. Bevor wir darüber aber sprechen, vielleicht jetzt blicken wir auf das Rückspiel, was ja dann schon in 3 Wochen stattfindet, Spieltag 4. Jetzt hat man 6-0 gewonnen aus unserer Sicht. Was glaubst du denn, erwartet uns für eine Mannschaft von Donetsk dann in 3 Wochen im Borussia-Park, die jetzt weiß, wo vielleicht auch unsere Stärken liegen, die weiß, was sie garantiert abstellen muss und die auch weiß, dass sie natürlich da auch ja, sich wieder Punkte zurückholen kann, weil das ist ja jetzt keine Mannschaft, die man jetzt in der Gruppe nicht mehr beachten muss, nur weil sie einmal 6-0 verloren hat. Die sind ja immer noch absolut in guter Position mit 4 Punkten aus 3 Spielen.
Es wird, denke ich, auf jeden Fall für Borussia etwas schwierig sein. Also in dieser Konstellation, also die Mannschaft, die jetzt in diesen ersten drei Spieltagen gespielt hat, das war, wenn ich mich nicht irre, insgesamt die jüngste Mannschaft in der gesamten Champions League. Und eigentlich ist diese Mannschaft auch in der Lage, ordentlich Fußball zu spielen. Und was wichtig ist und was in diesem Spiel jetzt überhaupt nicht geklappt hat, auch ordentliches Pressing zu liefern. Also ich glaube, wir werden doch ein paar erfahrene Spieler auf dem Spielfeld haben. Und ich kann mir vorstellen, dass ich glaube schon, dass das kompliziert für Borussia sein wird. Aber eben würde ich mal sagen, es wäre für Borussia wirklich sehr, sehr wünschenswert, wenn man irgendwie ein schnelles Tor hat und dann irgendwie noch einen zweiten macht, weil dann würde ich mal sagen, dass das Shakhtar auch in bester Verfassung jetzt nicht wirklich in der Lage ist, aus dieser Situation hier rauszukommen. Aber wenn das Spiel sich schon etabliert hat, wenn Shakhtar sein Spiel gefunden hat, vor allem eben im Mittelfeld, dann kann man schon richtig Probleme haben und dann könnte sich schon eine Situation entwickeln, in der sich wahrscheinlich Borussia eher so über einen Punkt als über einen Sieg freuen sollte.
Fabian, wie blickst du diesem Spiel entgegen? Ich weiß, das hat jetzt natürlich für uns noch nicht oberste Priorität, weil jetzt erstmal die Bundesliga ansteht mit einem weiteren schwierigen Spiel in Leverkusen und dann geht es ja auch erstmal gegen Augsburg weiter nach der Länderspielpause etc. pp. Also da fließt noch einiges an Wasser den Rhein runter, bis es soweit ist. Aber ganz grundsätzlich, beim Blick auf die Gruppe, wie schätzt du die Lage jetzt ein für uns?
Ja, Borussia hat da jetzt ein Ausrufezeichen mitgesetzt. Und wie Dennis es gerade angesprochen hat, das Rückspiel wird ein anderes. Schachter wird sich ja auch ärgern. Ein 6:0 ist natürlich auch immer das reizt einen natürlich. Da will man zeigen und da wollen sie sicherlich im Rückspiel zeigen, dass sie Fußball spielen können. Das haben sie ja schon zweimal gezeigt in dieser Champions League Gruppenphase gegen Real und gegen Inter. Das werden sie auch dann wieder zeigen wollen. Ich sehe es aber ähnlich wie Dennis, wird aber nur in einem Punkt widersprechen. Ich glaube, und das glaube ich auch fürs Rückspiel, dass diese Physis, die Borussia auf den Platz bringt, ganz, ganz entscheidend wird, auch im Rückspiel. Mhm. Und auch da wird Borussia physisch die stärkere Mannschaft sein. Wir haben gestern noch den Luxus gehabt, dass Borussia nicht mal Breel Embolo auf den Platz bringen musste. War quasi unnötig gestern. Das ist ja auch nochmal ein Spieler, der nochmal eine ganz andere, nochmal mehr Physis und Kraft und Wucht in ein Spiel bringt. Und ich glaube, darüber wird es auch im Rückspiel gehen. Ich glaube, das ist für Borussia natürlich ein absolutes Luxusspiel jetzt. Man kann mit drei Punkten hat man das Überwintern in Europa sicher. Und das weiß auch die Mannschaft. Die Mannschaft wird entsprechend heiß sein. Jetzt geht es noch einmal nach Leverkusen und dann hat Borussia auch vier Heimspiele in Pflichtspielen am Stück. Das kann auch ein kleiner Vorteil sein. Wenig Reisestress jetzt in den kommenden Wochen. Und da kann es sein, wenn Borussia da die nötige Frische und Physis auf den Platz bringt, dann bin ich recht optimistisch. Aber ich stimme Dennis zu 100% zu, das wird ein anderes Spiel, ein deutlich schwierigeres Spiel.
Ich würde dazu vielleicht ganz kurz sagen, dass ich es euch auf jeden Fall eigentlich recht wünsche, dass ihr es wahrscheinlich auch in die K.O.-Runde schafft, auch wenn das Shakhtar schadet, weil ich auch die ersten zwei Spiele im Konferenzformat allerdings aber auch mitverfolgt habe. Und ich glaube, dass die Mannschaft das auf jeden Fall, also dass eure Mannschaft das auf jeden Fall in sich hat. Man muss natürlich dazu auch in der Lage sein, die Spiele dann auch richtig zu gewinnen, was gegen Shakhtar jetzt geklappt hat, was allerdings wahrscheinlich in Rückspielen zwischen, also gegen Real und Inter deutlich schwieriger sein wird als im Hinspielen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass diese Borussia es drauf hat. Und es wäre eigentlich schon ein bisschen schade, wenn Borussia die K.O.-Runde verpasst. Also ich meine, Europa League ist natürlich schön und gut, aber das Team hat wahrscheinlich etwas mehr in sich als nur das.
Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also kann man sicherlich schon so sagen, gerade weil man jetzt natürlich auch sich selbst in eine tolle Ausgangsposition völlig verdient gebracht hat und weil man ja eigentlich sogar unter Wert dasteht, was die Punkte betrifft. Also es hätten theoretisch 9 sein können, 7 sein müssen letztendlich jetzt aus den 3 Partien und dann sehe die Tabelle ja nochmal anders aus. Aber ja, ich bin da auch grundsätzlich optimistisch, möchte noch einen Aspekt nennen, der glaube ich gar nicht mal so schlecht ist jetzt in dem Fall. Es ist natürlich wieder ein Geisterspiel dann in 3 Wochen auch im Borussia-Park und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, weil ich, stell dir vor, Fabian, da ist volle Hütte in Gladbach und dann läuft das eben deutlich zäher als in Kiew und dann steht es irgendwie vielleicht 0-1 nach 30 Minuten. Ich glaube, da würde es ein bisschen unruhig werden. Wir kennen ja unser Publikum. Ich glaube, das kann vielleicht jetzt bei dieser sehr kuriosen Ausgangslage, man hat da 6-0 gewonnen, das bringt einem jetzt aber gar nicht so viel, weil es jetzt keine K.O.-Runde ist. Das kann da vielleicht hilfreicher sein. Kannst du meinem Gedanken da grundsätzlich folgen?
Ja, absolut. Die Mannschaft weiß im Moment auch ganz klar, dass sie sich selber jederzeit an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausziehen kann, wenn sie mal hinten liegen. Spätestens nach dem Mainz-Spiel, die letzten Spiele wurden ja schon immer besser und besser. Borussia macht das defensiv immer stärker jetzt in dieser Saison. Sie haben sich jetzt ja das Selbstvertrauen erarbeitet, was sie jetzt haben. Und das glaube ich auch. Also anders als Dennis es jetzt für Schachter analysiert hat, würde ich bei Borussia sagen, wenn Borussia 1-0 hinten liegt, dann schütteln die Jungs das ab und spielen ihren Stiefel einfach weiter und sind jederzeit in der Lage, auch ein Spiel noch zu drehen.
Ja, hoffen wir das Beste natürlich. Sorry Dennis, aber da sind wir jetzt natürlich, müssen wir hier nochmal klare Worte finden. Aber gehen wir vielleicht jetzt im zweiten Teil nochmal so ein bisschen weg vom Sportlichen, wie eben angekündigt. Du hast sicherlich einiges an Hintergrundwissen, was generell diesen Verein betrifft. Ich glaube, da kann jetzt so unser normales kicker.de-Basiswissen nicht mithalten. Wir hatten nur im Vorfeld darüber gesprochen, dass Schachter natürlich heimatlos ist. Die Mannschaft spielt seit Jahren ja auch immer woanders, ist jetzt glaube ich aber in Kiew schon beheimatet, kann man das so sagen oder spielt da Lviv, spielt Charkiw, spielt das noch eine Rolle oder ist man jetzt komplett in Kiew?
Nee, das spielt jetzt keine Rolle mehr, also seit diesem Jahr, ist eigentlich seit vor ein paar Monaten, also auch eigentlich irgendwie auch seit dem Beginn der Corona-Pandemie, aber jetzt steht es fest insgesamt für die nächste Zeit, dass Schachter jetzt einen Vertrag mit dem Olympiastadion in Kiew hat und dass Schachter grundsätzlich gespielt. Also vorerst war das so, dass Schachter, also nach den Ereignissen von 2014 in Kiew trainierte und erst in Lviv in der Westukraine und dann nach ein paar Jahren in Charkiw in der Ostukraine spielte. Also nämlich man lebte und trainierte in Kiew und reiste in diese Städte zu den Spielen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es sind wahrscheinlich zufällig nicht wirklich gecheckt hat, Tweet von Borussia Mönchengladbach hat in der Ukraine so ein bisschen die Runde gemacht. Also es ging halt darum, dass die Mannschaft quasi nach Donetsk fliegt. Das haben die hiesigen Medien relativ gerne ausgelacht und einen Screenshot gemacht. Aber ich glaube, das wurde relativ schnell von der Twitter-Seite von Borussia rausgenommen.
Da sprichst du aber einen sehr, sehr guten Punkt an. Und genau deshalb wollen wir auch mit dir drüber sprechen, weil uns war das auch wichtig. Ich habe das Thema auch schon angesprochen nach der Auslosung, direkt danach. Und das zieht sich auch so durch in den Medien, auch im vereinseigenen Magazin bei Borussia, da stand jetzt sowas in der, so sinngemäß stand in der Vereinszeitung ein Porträt über Schachter, dass Schachter zurzeit nicht in Donetsk spielt. Wann eine Rückkehr stattfindet, ist unklar oder ist aktuell unklar. Also es war so ein bisschen, wirkte so ein bisschen so nach dem Motto, na, vielleicht sind sie in 3 Monaten wieder zurück. Und da finde ich, das ist Wahnsinn, da fehlt in Deutschland aktuell jedes Verständnis, dass diese Stadt Donetsk so in der Form ja gar kein Spielort so sein kann. Und da würde mich jetzt deine Meinung nochmal, deinen auch Insider oder dein Wissen auch interessieren. So wie ich das verstanden habe, kann es sein, dass Schachter tendenziell in absehbarer Zeit, in den kommenden 20, 30 Jahren vielleicht gar nicht mehr, nie wieder zurückkehrt nach Donetsk. Würdest du das teilen oder glaubst du, dass da eine Rückkehr früher oder später stattfinden wird?
Also 20 oder 30 Jahre, es ist natürlich ein weiter Weg bis dahin, aber ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass seine Rückkehr in richtig absehbarer Zeit stattfindet. Also ich meine, man muss dazu wirklich sagen, also für alle, die es nicht wissen, also im Donbass, das ist die ostukrainische Industrieregion, und Donetsk ist quasi, ganz vereinfacht gesagt, die Hauptstadt dieser Region. Dort läuft seit 2014 ein ziemlich heftiger Krieg, der nach UN-Angaben bisher mehr als 13.000 Menschenleben kostete. Und da muss man tatsächlich sagen, dass das ein Ausweg nicht wirklich in sich ist. Also da kämpfen die pro-russischen Separatisten, die quasi mit Hilfe Russlands da die Macht ergriffen haben, mit der ukrainischen Armee, und die großen Städte Donetsk, aus der Schachta stammt eben, und auch Luhansk, aus der Soja stammt, auch eine ukrainische Mannschaft, die in der Europa League mittlerweile vertreten ist, die auch gegen Hertha BSC oder RB Leipzig in den letzten Jahren gespielt hat. Also die sind im Gebiet, das von den Separatisten kontrolliert wird. Und wie gesagt, also das ist eine Situation, bei der man sagen muss, also 2014, 2015 wurde dann dort richtig viel geschossen. Mittlerweile, also seit dem Minsk-Abkommen von Februar 2015, wird vor allem an der Frontlinie geschossen, also zwischen dem Territorium, das von der Ukraine kontrolliert wird, und zwischen dem Territorium, das eben von den Separatisten kontrolliert wird. Da kommt eigentlich keine der beiden Seiten so richtig einen Zentimeter voran, aber so eine richtige Kompromisslösung gibt es nicht. Und ich glaube, erst wenn die Ukraine das Gebiet wieder kontrolliert, kann es möglich sein, dass das Schachtar zurückkehrt. Und das sehe ich in den nächsten Jahren einfach nicht. Das ergibt sich die Situation mittlerweile nicht.
Und kannst du etwas dazu sagen, wie so das Fanpotenzial von Donetsk aussieht? Also das ist ja jetzt kein kleiner Verein, kein unerfolgreicher Verein, sondern hat ja im Prinzip Dynamo Kiew auch als ukrainische Nummer 1 abgelöst. Also wie verhält sich das? Das stelle ich mir unfassbar schwierig und kompliziert vor, wenn man einfach heimatlos geworden ist, kein Stadion mehr hat, ganz woanders spielt, hunderte Kilometer weiter entfernt.
Das ist natürlich ja keine leichte Situation. Und also gerade als Schachtar in Lviv spielte, also Lviv hat wirklich ein super Stadion, das zu EM 2012 gebaut wurde, aber eigentlich jetzt kein Team, das wirklich irgendwie ganz okay mitspielt. Schachtar wollte das ein bisschen ausnutzen, aber in der Westukraine ist der Verein jetzt nicht unbedingt beliebt. Da fällt es auf jeden Fall sehr stark an Fanpotenzial, und das war auch der Grund, warum man nach Kharkiv quasi umgesiedelt ist, ganz im Osten, und da war die Unterstützung eigentlich größer. Aber die Entscheidung, jetzt in Kiew zu bleiben, das Leben für sich ein bisschen einfacher zu machen, die ist ehrlich gesagt auch ein bisschen verständlich. Und da gibt es auch eine gewisse Logik. Also wir haben hier in Kiew ungefähr 500.000 sogenannte Binnenflüchtlinge. Da ist allerdings auch die Krim, also die südukrainische Halbinsel, die auch 2014 von Russland annektiert wurde, mit eingerechnet. Aber es ist nicht so bedeutend. Also die meisten dieser Menschen, also was heißt nicht so bedeutend, ich komme selbst ursprünglich von der Krim. Da gibt es schon relativ viele Menschen hier in Kiew, die von der Krim sind. Aber ich meine, statistisch gesehen ist das jetzt bei weitem nicht die Mehrheit. Also die meisten Menschen kommen aus dem Donbass, und also unter dieser binnenflüchtigen Zahl. Und das sind schon Menschen, die sich meist für Schachtar in einer oder anderen Form interessieren. Und gerade wenn Schachtar hier in Kiew Champions League spielt, wäre das natürlich so ein bisschen das Zielpublikum. Also das macht schon ein bisschen Sinn, aber das macht die Lage auf jeden Fall nicht einfacher. Und selbst im besetzten Gebiet muss man sagen, es ist jetzt, also die Einstellung, ich war selbst, glaube ich, ich durfte zuletzt 2015 als Journalist dort einreisen, also schon eine Weile her, also ich habe schon seit langem keinen richtigen Blick vor Ort machen können, aber mein Eindruck ist, dass Schachtar als Verein relativ umstritten ist, weil also der Oligarch hinter dem Verein, Renat Akhmetov, das ist ist quasi der größte Oligarch der Ukraine, auch der wichtigste. Der hat damals 2014, als die ganze Sache losgegangen ist, ein bisschen gezögert, aber dann sich doch relativ eindeutig auf der Seite von Kiew positioniert. Und das sehen einige Menschen vor Ort, soweit ich das verstehen kann, kritisch, auch dadurch, weil die Medien dort mittlerweile natürlich von den Separatisten und auch vom russischen Staatsfernsehen relativ deutlich kontrolliert wird. Also diese Person, Rat Akhmetov, ist eigentlich sehr umstritten insgesamt, aber der hat sich, wie gesagt, eher auf der Seite Kiews positioniert und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass nicht alle Menschen in Donetsk selbst, also nicht alle Menschen, die in der Stadt noch wohnen, dass sie noch über die Erfolge des Vereins richtig freuen.
Sehr spannende Einblicke. Vielen Dank dafür, finde ich. Ja, Wahnsinn. Gerne. Ich war letztes Jahr selber in Kiew beim Spiel Schachtar gegen Olympique Donetsk, quasi beim Donetsk-Derby in Kiew und habe mich da auch mit jemandem unterhalten, der gebürtig aus Donetsk stammte und auch eben nach Kiew geflohen ist. Ja, ich habe da festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mittlerweile dann in Kiew wohnen und auch viele Fans, also wirkliche Fans, ich würde fast sagen, gingen in Richtung, vielleicht in Richtung Ultras, die sich aber relativ bedeckt gehalten haben während des ganzen Spiels. Zum Schluss dann aber in der Schlussphase des Spiels, so sagte mir dann derjenige, der neben mir saß, die ukrainische Nationalhymne gesungen haben, zusammen mit dem danach folgenden Schlachtruf irgendwie Donetsk gehört zur Ukraine. Kannst du dazu kurz was sagen? Ist das regelmäßig so? Gibt es da ja dann auch Fans, die in Kiew, viele Fans, die in Kiew sich organisieren unter diesen Geflohenen aus dem Gebiet?
Also so einen gewissen Ultras-Verbleib gibt es auf jeden Fall. Und da muss man sagen, also die Ultras sind in der Ukraine generell relativ nationalistisch eigentlich. Also ich stamme selbst, wie gesagt, aus Sevastopol auf der Krim. Und das ist eine sehr stark russisch geprägte Stadt. Und unsere Mannschaft hat auch eine Weile, eigentlich zwei Saisons in der ukrainischen Premierliga gespielt. Und selbst Ultras in Sevastopol, wo irgendwie seit dem 17. Jahrhundert die russische, seit dem 18. Jahrhundert die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Selbst dort waren die Ultras eigentlich relativ pro-ukrainisch. Aber auch darüber hinaus muss ich sagen, es gibt ja wirklich einige Bars, wo sich die Schachtar-Fans sammeln, um das Spiel anzugucken. Und also so eine gewisse Organisation ist da. Also das auf jeden Fall. Das hat jetzt natürlich wahrscheinlich doch nicht das Niveau, das man wirklich hatte, als man noch in Donetsk gespielt hat. Und das fühlt man wahrscheinlich auch eher bei den Champions League-Spielen als bei den normalen Meisterschaftsspielen, weil man auch ganz ehrlich sagen muss, dass die ukrainische Liga im jetzigen Zustand nicht wirklich spannend ist. Und das Schachtar jetzt, denke ich, mit nur vier Punkten Vorsprung gegen Dynamo führt, das ist fast schon ein bisschen zu wenig. Also wenn ich mich nicht irre, hat Schachtar jetzt die letzte Saison mit über 20 Punkten Vorsprung für sich entschieden. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, man muss wahrscheinlich auch erwähnen, also man fühlt es wahrscheinlich jetzt innerhalb dieser Corona-Pandemie nicht, aber was wir höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren hier in Kiew haben werden, ist eine starke Konkurrenz zwischen Schachtar Donetsk und Dynamo Kiew, weil also ich gehe relativ fest davon aus, dass dieses neue Zuhause Kiew, das bleibt eher für lange und Schachtar plant, soweit ich das verstehe und soweit ich das weiß, ziemlich fest damit. Und die Dynamo-Fans sind recht geärgert. Also die ganze Sache mit dem Vertrag, mit dem Olympiastadion, in dem auch EM-Finale 2012 stattgefunden hat und auch Champions League-Finale 2017 stattgefunden hat, das ging jetzt, da gab es viele Menschen, die das sehr kritisch gesehen haben in der Dynamo-Szene. Das wurde allerdings dadurch überschattet, dass der Trainer, den Dynamo jetzt zu dieser Saison einstellte, Milos Lucescu, ausgerechnet der Trainer ist, der ungefähr 15 Jahre lang Cheftrainer von Schachtar war und mit dem Schachtar auch, denke ich, die letzte Austragung des UEFA Cups 2009 gewonnen hat. Das ist quasi eine Ikone für Schachtar und auch eine Ikone, die, sage ich mal, ein oder anderes böses Wort über Dynamo verloren hat in seiner Amtszeit, weil also die Beziehungen zwischen Dynamo und Schachtar sind jetzt nicht besonders gut. Das sind sehr, sehr harte Konkurrente und das ist so ein bisschen mit Borussia Dortmund, Schalke, Gelsenkirchen zu vergleichen. Also ich meine, es war jetzt in der Fanszene ein bisschen dadurch überschattet, dass man es nicht wirklich annehmen wollte, dass ja dass so einer Velutescu jetzt plötzlich Dynamo-Trainer ist. Also das kann nicht sein. Also das, also eine gewisse Zurückhaltung der Donetsk-Fans könnte wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun haben, dass man einfach nicht so richtig auffallen möchte und die ohnehin geärgerten Dynamo-Fans nicht noch mehr ärgern möchte, weil also die Atmosphäre ist insgesamt manchmal auch gesellschaftlich ein bisschen zugespitzt. Es bedeutet nicht, dass es irgendwie automatisch zu irgendwelchen Konflikten kommen sollte, aber dass eine gewisse, also man muss da wirklich ganz deutlich sagen, also Donbass ist auch so eine Region, in der ziemlich viele Häftlinge in der Sowjetzeit ihre Haftstrafen abgesetzt haben. Und das machte sich so ein bisschen in dieser ein wenig kriminellen Vergangenheit der Region in den crazy 90ern heraus. Und das führte so ein bisschen zu einer gewissen gesellschaftlichen Spannung in der Ukraine, dass, ich sage mal so, dass ein Kiewer oder ein Lviver vielleicht auch mit einem falschen Auge auf jemanden, der aus Donetsk stammt, schauen könnte. Das spielt hier ein bisschen eine Rolle. Ich glaube nicht, dass es im Jahr 2020 jetzt eine wahnsinnig große Rolle spielt, aber das trägt auch so ein bisschen mit dazu bei. Das ist vielleicht so ein bisschen auch ein Grund, warum Schachtar-Fans vielleicht weniger auffallen möchten. Aber die sind auf jeden Fall da und versuchen sich schon zu organisieren.
Ja, super, super spannender Einblick, finde ich. Und eigentlich auch ein super, super Abschluss des ganzen Themas. Wir haben jetzt hier einen super Einblick bekommen. Und wie wir es am Anfang mal angesprochen haben, Kevin hat das ja auch angedeutet, gestern auch bei The Zone während des Spiels im Kommentar war schon oft die Aussage, dass da wurde viel davon gesprochen, Donetsk hier zu Hause oder zu Hause hat Donetsk nur so und so verloren, so und so hoch da mal so verloren gegen den und den. Und da musste ich so ein bisschen, war ich immer so ein bisschen stutzig, weil ich finde, das trifft es ja nicht ganz, dieses Wort zu Hause und diese Statistiken mit in Heimspielen, weil so richtige Heimspiele sind es ja eben nicht, wie du es gerade gesagt hast, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit jetzt schon ist Kiew jetzt eben die neue Heimat. Aber ja, so ganz vergleichbar ist es eben doch nicht. Und es gerät dann schnell auch aus dem Blick der Leute, wenn dann eben von zu Hause gesprochen wird. Oder im schlimmsten Fall eben, wenn man sagt, Borussia spielt in Donetsk. Das ist für mich ja wirklich dann der schlimmste Fall eigentlich, weil das inhaltlich einfach dann nicht korrekt ist.
Also ich finde eigentlich, also wie ich bereits angesprochen habe, ist der Mann hinter dem Verein, Renat Akhmetov, das ist nicht der heiligste Mensch auf dieser Welt. Hat auch mit, also seine Erfolgsgeschichte ist so zusammenzufassen, er hat in den 90ern eine Bank gegründet und damit gleich irgendwie seine erste Million verdient. Also wie das tatsächlich zustande kam, das könnt ihr euch vorstellen, ist ziemlich typisch für den posowischen Raum in den 90ern waren. Aber worauf ich hier nochmal kurz hinaus möchte, es ist dennoch für mich persönlich sehr, sehr bemerkenswert, dass Schachtar jetzt 6 Jahre nach dem Beginn des Donbasskrieges auf diesem Niveau geblieben ist. Weil also es zeigt noch einmal, dass das wahrscheinlich, ich würde das wahrscheinlich so unterschreiben, dass es höchstwahrscheinlich der bestorganisierte, bestgemanagte Verein in Osteuropa ist, der über die Fanbase hinaus, denke ich, sehr viel verloren hat, weil also die haben recht viel in ihre Akademie in Donetsk investiert und da sind auch ein paar gute Spieler, die jetzt mitspielen, die da ausgebildet worden sind und auch irgendwie Spieler wie Ruslan Malinowski, die jetzt bei Atlanta spielt zum Beispiel, die stammen auch von dort und die recht stark sind. Das haben sie jetzt in der Form natürlich auch nicht. Und sie haben jetzt die ganzen Jahre gependelt und so weiter. Und das war auch irgendwie ein krasser Minusverein früher. Und jetzt hat man in dieser Zeit auch richtig gut umgestellt auf diese Strategie, jetzt sage ich mal, 2 Menschen pro Jahr relativ dicke zu verkaufen, also mit einer guten Ablösesumme, damit auch recht Geld zu verdienen und auch zumindest so eine schwarze Null zu schreiben und auch manchmal profitabel zu sein. Da habe ich ehrlich gesagt schon von dem Management ein bisschen Respekt und das diesen Umständen zu schaffen und sich noch halbwegs gut zu vermarkten, das muss man erstmal schaffen. Also wie gesagt, ich will nochmal unterstreichen, also was da hinter den Facetten läuft, das ist jetzt nicht immer optimal und wie gesagt, Akhmetow bleibt ja ein wichtiger Strippenzieher in der ukrainischen Politik, der, sage ich mal, jetzt in der Ukraine den Energiemarkt zum Beispiel kontrolliert und das nicht immer auf der fairen Art und Weise. Aber was ausschließend den Verein angeht, ich hätte es vor 6 Jahren nicht gedacht, dass der Verein wirklich auf diesem Niveau bleiben kann. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert und eigentlich irgendwie ganz gut.
Ja, absolut. Also sie zeigen ja, dass sie da auch mit Europas Elite mithalten können, haben ja das Halbfinale zuletzt in der Europa League erreicht und daran habe ich gestern auch nochmal gedacht, in der Nachbetrachtung nach diesem 6:0-Sieg, wer ja auch schon alles gegen Schachtjor gestolpert ist. Also Manchester City hat ja dort mal verloren, als Schachtjor dann, glaube ich, am letzten Spieltag dann auch ins Achtelfinale der Champions League einzog vor ein paar Jahren, als, glaube ich, der damalige Trainer von Zeka, korrigier mich, wenn ich falsch liege, mit dieser Zorro-Maske bei der PK erschienen ist. Richtig?
Ja, das gab's, ja. Da gab es, glaube ich, so eine Wette mit Journalisten, deswegen, ja.
Genau. Auf jeden Fall, ja, unsere Gruppe, Stichwort Achtelfinaleinzug, ist auf jeden Fall noch too close to call, wie die CNN-Moderatoren sagen würden. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, Dennis. Das war sehr, sehr interessant. Also jetzt haben wir nochmal eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt. Ich hoffe, das geht auch unseren Hörerinnen und Hörern so und gerne mal wieder.
Absolut, meinerseits auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke.
Alles klar. Und Fabian, ja, vielleicht bevor wir jetzt gegen Leverkusen spielen, am Sonntag geht es ja da weiter. Leverkusen hat 2 Tage weniger frei, spielt in Israel, muss also auch reisen. Da können wir auch ganz grundsätzlich optimistisch sein, oder? Nur eine ganz kurze Einschätzung, um die Folge jetzt damit zu beenden.
Ja, genau. Es ist jetzt das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Die längste Pause jetzt für Borussia seit der letzten Länderspielpause zwischen diesem Spiel. Jetzt 4 ganze Tage Pause, was aus meiner Sicht schon durchaus ausreichend ist, um wieder einigermaßen zu regenerieren. Ich habe eben schon mal Breel Embolo angesprochen, der jetzt in Kiew auch nur 90 Minuten auf der Bank saß, also frisch ist, gegen Leverkusen dann also reingeworfen werden kann. Vielleicht wird an der einen oder anderen Stelle dann auch noch mal wieder durchrotiert. Grundsätzlich kann man optimistisch sein, bin ich optimistisch, weil die Mannschaft sich jetzt einfach ein Wahnsinn Selbstvertrauen erspielt hat und jetzt gerade, und das ist mein Gefühl, in so einen Flow reingeraten ist, wo sie sich jetzt einfach von mitreißen lassen müssen und einfach da wieder konzentriert und aggressiv ins Spiel gehen müssen gegen Leverkusen. Dann ist auch da was drin und es geht eben nur nach Leverkusen, die Reisezeit ist da überschaubar und auch danach bleiben die Reisestrapazen in den Wochen danach, außer für die Nationalspieler, erstmal überschaubar. Und das stimmt mich schon grundsätzlich optimistisch. Und wir sprechen ja dann nach dem Leverkusen-Spiel auch nochmal wieder.
Ganz genau, das ist der Plan. Nach Leverkusen am besten nochmal über 3 Punkte sprechen, uns dann in die 2-wöchige Länderspielpause verabschieden und dann ja, kommt auch Donetsk schon fast wieder. In diesem Sinne, danke an Dennis, danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein und ja, wir hören uns dann schon wieder nächste Woche Montag nach dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen. Bis dahin, tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.